Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 14. Januar 2022, gleich dem 24. Day 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Kontrolle und Management des virtuellen Raums in westlichen Ländern«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran begrüßt Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu Riad. Irans Außenminister trifft sich mit libanesischem Hezbollah-Chef. Amir Abdullahian: Teheran wird in schwierigen Zeiten ein Freund des Libanon bleiben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran begrüßt Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu Riad. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran begrüßt Teheran die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu Saudi-Arabien sowie die Wiederaufnahme der Tätigkeiten der Botschaften beider Länder. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen Abdullah Bouhabib am Freitag im libanesischen Außenministerium in Beirut sagte Amir Abdullahian über die iranisch-saudischen Gespräche: »Wir hatten mehrere Gespräche mit der saudischen Seite in Bagdad. Wir einigen uns auf die Fortsetzung der Gespräche über die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Teheran und Riad. Wir haben niemals den Weg gegangen, die Beziehungen mit irgendeinem Land aus der islamischen Welt abzubrechen.« Des Weiteren äußerte Amir Abdullahian die Hoffnung, dass die Konsulate der beiden Länder in den Städten Jeddah und Mashhad wieder eröffnet würden, um jenen, die an Pilgerfahrten nach Mekka, Medina sowie nach Mashhad interessiert sind, Dienste anzubieten. Er betonte, die saudische Seite sei zu einer Rückkehr der Beziehungen zu einem Normalzustand noch nicht bereit. Aber wir hätten die notwendige Absicht und Ernsthaftigkeit, die Beziehungen zu Saudi-Arabien zu normalisieren. Der iranische Außenminister fügte hinzu: Wir glauben, dass sich die Beziehungen bald wieder normalisieren werden, wenn es auf der anderen Seite einen ernsthaften Willen gibt. Irans Außenminister trifft sich mit libanesischem Hezbollah-Chef. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, hat sich am Freitag in Beirut mit Seyed Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der libanesischen Hezbollah, getroffen. Bei diesem Treffen, dem auch Mujtaba Amani, Botschafter der Islamischen Republik Iran im Libanon, und Ali Asrar Khaji, leitender Berater des Außenministers für besondere politische Angelegenheiten, sowie die den Außenminister begleitende Delegation beiwohnten, wurden die jüngsten Entwicklungen in der Region, insbesondere im Libanon und in Palästina, erörtert. Bei diesem Treffen wurden die israelischen Bedrohungen und die Vorbereitung der Widerstandsaktion gegen neue regionale und internationale Ereignisse und Entwicklungen diskutiert und ausgetauscht. Amir Abdullahian sagte in einer Pressekonferenz am Donnerstagabend nach seiner Ankunft in Libanon: Meine Reise nach Beirut erfolgt auf Einladung des libanesischen Außenministers mit dem Ziel, bilaterale, regionale und internationale Konsultationen, einschließlich Konsultationen über die neuesten Entwicklungen in Palästina, zu erörtern. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sagte dazu weiter: Die Islamische Republik Iran unterstützt weiterhin nachdrücklich das Volk, die Regierung, die Armee und den Widerstand im Libanon. Der iranische Chefdiplomat fuhr fort: Wir laden alle politischen Strömungen ein, den Präsidenten zu wählen und den politischen Prozess durch Dialog und Einigung abzuschließen. Er betonte: Wir haben keinen Zweifel daran, dass unterschiedliche politische Strömungen im Libanon in der Lage sein werden, ihren Präsidenten kompetent und ohne ausländische Einmischung zu bestimmen. Amir Abdullahian: Teheran wird in schwierigen Zeiten ein Freund des Libanon bleiben. Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, hat die Bereitschaft Teherans zur Zusammenarbeit mit dem Libanon in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Energie unterstrichen und erklärt: Iran werde in schwierigen Zeiten ein Freund des Libanon bleiben. Das sagte Amir Abdullahian bei einem Treffen mit einer Gruppe libanesischer politischer, kultureller, medialer, akademischer und sozialer Eliten und Persönlichkeiten, fand am Freitagabend im Libanon. Bei diesem Treffen stellte Amir Abdullahian den Standpunkt der Islamischen Republik Iran in Bezug auf die internen Angelegenheiten des Libanon, die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Angelegenheiten dar. Zu den Zusammenkünften im Laufe seiner aktuellen Reise in den Libanon erklärte er: Ich hatte gute Gespräche mit dem Außenminister, dem Premierminister, dem Parlamentspräsidenten und dem Generalsekretär der Hisbollah. Außerdem tauschten wir bei dem Treffen mit Herrn Ziad Nahrallah, dem Generalsekretär der islamisch-palästinensischen Dschihad-Bewegung, Meinungen über die jüngsten Entwicklungen in Palästina und den besetzten Gebieten aus, fügte der iranische Chefdiplomat hinzu. Am Freitag berichtete Ziad Nahrallah während eines Treffens mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, in Beirut über die jüngsten politischen und Feldentwicklungen in Palästina, und die beiden Seiten tauschten Ansichten über damit zusammenhängende Themen aus Palästina und der Region aus. Der Generalsekretär der islamisch-palästinensischen Dschihad-Bewegung sagte: Widerstand ist die einzige Option des palästinensischen Volkes, um seine Rechte zurückzufordern und die Besatzer aus den besetzten Palästinensergebieten zu vertreiben. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sprach sich bei diesem Treffen auch für die Fortsetzung der Unterstützung Teherans für Palästina und seinen Widerstand aus. Amir Abdullahian drückte seine Hoffnung aus, dass die islamischen Länder einander näher kommen, um die Verschwörungen der Feinde zu vereiteln. Irakischer Premierminister: Gruppen vom irakischen Boden aus gehen gewaltsam gegen Iran und die Türkei vor. Laut dem irakischen Premierminister reisen Gruppen innerhalb des Irak von Zeit zu Zeit nach Iran und die Türkei ein und verüben dort Gewaltakte und dies Verstoße gegen die Verfassung des Iraks. Mohammad Shia As-Sudani, Iraks Premierminister, der sich derzeit in Deutschland aufhält, sagte in einem Interview mit der Deutschen Welle in Anspielung auf Angriffe der türkischen Armee: Angriff auf irgendeinen Teil des Irak ist nicht akzeptabel. Dabei wies er darauf hin, dass der Irak diese Angriffe in einer offiziellen Stellungnahme zurückwies und fügte hinzu: In dieser Zeit waren wir bestrebt, den Dialog mit Iran und der Türkei, zwei Länder, mit denen uns privilegierte Beziehungen und gemeinsame Interessen verbinden, fortzusetzen. As-Sudani fügte hinzu: Wir haben praktische Maßnahmen von unserem eigenen Land aus eingeleitet, weil es in diesen Gebieten Gruppen gibt, die von Zeit zu Zeit nach Iran und der Türkei einreisen, um gewalttätige Aktionen durchzuführen, und das sei ein Verstoß gegen die Verfassung des Landes. Der irakische Premierminister fügte hinzu: Wir haben ausgewogene Beziehungen zu den Nachbarländern, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten beruhen. Und das entspricht dem Standpunkt der Regierung. As-Sudani fuhr fort: Wir haben privilegierte und positive Beziehungen zu Iran und wir haben 1200 Kilometer gemeinsame Grenzen mit diesem Land. Zudem bestehen religiöse, kulturelle und soziale Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Nachbarländern. Er sagte über die Heranführung des Standpunkts Irans an die Länder der Region und Bagdads Rolle in dieser Hinsicht: Der Irak bemüht sich in dieser Hinsicht auch zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und das ist die Methode der Regierung, die wir fortsetzen werden, weil sie die Intensität der Spannungen in der Region verringern wird. Und dies wird sich auf die Sicherheit des Irak und der gesamten Region auswirken. USA sind gegen Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei. Die Vereinigten Staaten haben sich erneut gegen die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien ausgesprochen und erklärt, dass alle Länder, die Beziehungen zum Regime von Bashar al-Assad wieder aufnehmen wollen, überlegen sollten, wie diese Beziehungen dem syrischen Volk helfen werden. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte dazu: Unsere Position bezüglich einer möglichen Normalisierung mit dem Assad-Regime ist nicht spezifisch für ein bestimmtes Land. Diese Position gilt für alle Länder. Price fügte hinzu, wir haben klargestellt, wir werden unsere Beziehungen zum Regime von Assad nicht normalisieren und werden die Normalisierung der Beziehungen der anderen Länder zum Regime von Assad nicht unterstützen. Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin einen möglichen Dreiergipfel zwischen ihm und den Präsidenten von Russland und Syrien angekündigt. Er sagte abschließend, wir, Russland, die Türkei und Syrien, haben einen Prozess gestartet und gemäß diesem Prozess werden sich die Außenminister der drei Länder treffen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch bei Temperaturen um minus 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 5 Grad, Mashhad minus 10 Grad, Isfahan minus 3 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandar Abbas 11 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijan Kamkar mit dem Titel Avaye Baran, das heißt Die Melodie des Regens. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, in einem schönen Wald lebten viele Tiere in Freiheit. Doch es gab einen Löwen, der jeden Tag eines von ihnen zerriss, so dass keiner wusste, ob er am nächsten Tag noch am Leben sein werde. Da fassten die Tiere einen Entschluss, gingen zum Löwen und sagten: Hör zu, o Sultan des Dschungels, wir werden dir ab morgen jeden Tag selbst einen von uns schicken. So brauchst du uns nicht mehr aufzulauern. Und dein Speiseplan wird viel abwechslungsreicher sein. Der Löwe willigte nach einigem Hin und Her ein in einen Vertrag mit den Tieren. Diese hatten ihm jeden Tag seine Mahlzeit an die Tür zu schicken und er musste versprechen, die Gegend nicht mehr unsicher zu machen. Ab nun warfen die Tiere jeden Tag das Los, um zu sehen, wer sich dem Löwen stellen muss. Der Löwe aber hatte nichts dagegen, denn so brauchte er nicht mehr zu jagen. Eines Tages fiel das Los auf den Hasen. Der Hase wehrte sich, doch die anderen tadelten ihn. Wenn du dich nicht dem Löwen auslieferst, wird er toben. geh zu ihm, bevor er aus der Haut fährt. Der Hase erbat sich eine Frist. Er wollte eine List ausdenken. Plötzlich hatte er eine gute Idee und rief, »Mit Gottes Hilfe werde ich euch alle vor diesem Löwen retten. Lasst mich nur machen.« Dann wanderte er gemächlich zum König des Waldes. Der aber hatte schon ungeduldig auf seinen täglichen Leckerbissen gewartet. Als er den Hasen herbeischlendern sah, brüllte er, »Warum kommst du erst jetzt?« Der Hase aber sagte gelassen, »Beruhige dich, ich werde es dir erklären. Heute Morgen habe ich mich zusammen mit einem anderen richtig fetten Hasen auf den Weg zu dir gemacht, aber unterwegs kam uns ein Löwe in die Quere. Ich sagte ihm, wir sind nicht für dich bestimmt, sondern für den König des Waldes. Du darfst uns nicht fressen. Er aber sagte, ich werde euch beide fressen und den König auch. Ich sagte, gib mir eine Frist, damit ich den König unterrichte. Da ließ er mich gehen, aber meinen fetten Kameraden behielt er bei sich. König Löwe rief zornig, »Wo ist dieser dreiste Kerl? Ich werde es ihm zeigen.« Und der Hase bot sich an, ihn zu dem anderen Löwen zu bringen. Er führte den Sultan des Dschungels zu einem Brunnen. Als sie diesen fast erreicht hatten, blieb der Hase stehen. Der Löwe fragte, »Wieso bleibst du stehen?« Der Hase antwortete, »Der Löwe, von dem ich dir erzählt habe, lebt da in dem Brunnen. Ich habe Angst vor ihm.« Aber König Löwe sagte, »Keine Angst, ich bin stärker als er.« Dann nahm er den Hasen auf den Arm und schaute in den Brunnen hinein. Da glaubte er, seinen Rivalen mit einem fetten Hasen im Brunnen zu sehen. Er ließ den Hasen fallen und sprang kopfüber in den Brunnen, um seinen Feind zu töten und ihm den zweiten Hasen zu entreißen. Natürlich ertrank er. Die Geschichte vom Hasen, der die Tiere im Wald vor dem Löwen rettete, war aus dem Masnavi von Maulana Rumi.
Liebe Hörerfreunde, unser heutiges Sprichwort lautet Che Kaschki, Che Paschmi, welchen Kaschk denn, welche Wolle? Es war einmal ein Viehbesitzer, dem viele Kühe und Schafe gehörten. Aus Geiz wollte er keinen Hirten einstellen, sondern brachte das Vieh selber auf die Weide. Eines Tages begann es plötzlich heftig zu stürmen und zu regnen. Der Viehbesitzer war mit seinen Kühen und Schafen gerade wieder auf der Weide. Vergeblich versuchte er, sie ins Dorf zurückzubringen. Schließlich musste er einen Baum besteigen, um sich vor den Regenfluten zu retten, während seine Tiere sich schutzsuchend dicht aneinander drängten. Wie nun der geizige Mann vergeblich da oben in den Ästen auf das Ende des Unwetters wartete, fiel sein Blick auf die Kuppel der Pilgerstätte außerhalb des Dorfes und er dachte, »Ich muss Gott etwas geloben, damit ich und meine Herde gerettet werden.« So gelobte er zur Ehrung des Prophetennachkommen, der unter dieser Kuppel ruhte, die Hälfte seiner Kühe und Schafe an Bedürftige zu verschenken. Endlich legte sich der Sturm und es regnete nur noch. Da sagte sich der Mann, nun kann ich meine Herde nach Hause bringen. Gott sei Dank, dass sich wenigstens der Sturm gelegt hat. Da fiel ihm sein Gelöbnis ein und er dachte, warum habe ich es so eilig mit diesem Gelöbnis gehabt? Er wandte sich der Kuppel der Pilgerstätte zu und rief, ach lieber Imam Sadeh, wie ich dir gelobt habe, gehören dir die Hälfte der Kühe und Schafe, aber vielleicht möchtest du gar nicht, dass ich sie einfach an alle möglichen Leute verschenke.
Wie ist es, wenn ich diese Kühe und Tiere zu dir in die Pilgerstätte bringe und du damit machst, was du für richtig hältst? Der Mann trieb seine Herde weiter und wie er so auf sein prächtiges Vieh schaute, bereute er sein Gelöbnis noch mehr. Da hatte er eine Idee. Zum Imam Sodde zugewandt rief er, »Ach lieber Imam Sodde, du hast doch gar keinen Hirten. Was hältst du davon, dass ich dein Hirte bin und die Kühe und Schafe, die ich dir gelobt habe, behüte? Die Milch und die Wolle und den Kaschk werde ich dann zur Hälfte den Armen geben.« Mit diesen Gedanken im Kopf ging er weiter. Da fiel ihm ein, dass es doch ein hartes Werk ist, eine Herde zu halten. Wieder wandte er sich dem Imam Sodde zu. »Ach, weißt du, ich habe eines ganz vergessen. Es ist doch besser, wenn ich die Milch, den Joghurt und den Kaschk als Lohn für das Viehhüten behalte und die Wolle dann den Armen gebe.« Der geizige Mann erreichte mit seiner Herde die Pilgerstätte. Wieder sagte er, »Ach, weißt du, lieber Imam Sodde, was kannst du denn mit der Wolle von den Schafen anfangen? Ich war mitten im Sturm und Regen und da habe ich irgendwas versprochen.« Überhaupt, welcher Kaschk denn und welche Wolle? Chekashki, Chepashmi. Da sah er plötzlich eine große Flutwelle auf sich zukommen. Die riss ihn mit und er ertrank. Aufgrund dieser Geschichte zieht man immer, wenn jemand in der Not ein Versprechen gibt und es dann nicht erfüllt, einen Vergleich zu diesem Viehhalter und sagt Chekashki, Chepashmi. Übrigens, Kaschk ist getrockneter Joghurt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ehsan Khaja Amiri mit dem Titel Lahze, auf Deutsch Sekunde.
فقط چند لحظه کنارم بشین یه رویای کوتاه تنها همین ته آرزوهای من این شده ته آرزوهای ما رو ببین فقط چند لحظه کنارم بشین فقط چند لحظه به من گوش کن هر احساسی و غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر فقط این یه رویا رو با من بساز همه آرزوهامو از من بگیر برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر فقط این یه رویا رو با من بساز همه آرزوهامو از من بگیر
نگاهون فقط با نگاه گردنت منو تو چرایای انتاختی. به هرچی ندارم ازت راضیم، تو بین زندگی رو برام ساختی. به من فرصت هم زبونی بده، به من که یه عمره بهت باختم. واسه چند لحظه خرابش نکن، بوتی رو که یک پام ازت ساختم. فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو عوض میکنه. همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض میکنه. برای همین چند لحظه یه عمر تو هر لحظه دنیامو از من بگیر. فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر. فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Kontrolle und Management des virtuellen Raums in westlichen Ländern. Weiterhin guten Empfang. Die Herangehensweise der westlichen Länder, insbesondere der USA und der Europäischen Union, zeigt, dass sie gegenüber einigen umstrittenen Themen, unter anderem dem Cyberspace, eine ambivalente Haltung einnehmen. Tatsächlich benutzt der Westen diese zum eigenen Vorteil. Europa und Amerika nutzen also den virtuellen Raum und das Internet entsprechend ihrer eigenen Interessen. Mit anderen Worten, wenn es um die Nutzung des Cyberspace in rivalisierenden Ländern geht, mit denen sie verfeindet sind, betonen sie die völlige Freiheit des Internets. Aber wenn derselbe virtuelle Raum im Rahmen von Maßnahmen genutzt wird, die ihre eigenen Prinzipien und Grundlagen, ihre Interessen oder ihre Sicherheit gefährden, wird die Diskussion über die Schaffung aller Arten von Beschränkungen und die Intensivierung der Überwachung laut. Die USA gelten als Ursprungsland des Internets und die meisten sozialen Netzwerke der Welt werden von US-Amerikanern verwaltet und kontrolliert. Die USA besitzen die meisten sozialen Netzwerke der Welt und kontrollieren sie mit organisierter Zensur. Etwa 217 Gesetze zur Kontrolle, Verwaltung und Begrenzung des amerikanischen Cyberraums wurden in den letzten 28 Jahren verabschiedet. Jedes Gesetz enthält präzise, durchsetzbare und unzweideutige Klauseln und es deckt die geringfügigsten Verstöße bei der Kommunikation und beim Austausch im Cyberspace ab. Gemäß diesen Gesetzen ist das FBI, Federal Bureau of Investigation, verpflichtet, alle Informationen, Daten und Kontakte im Zusammenhang mit Internetnutzern zu sammeln und zu kontrollieren. Nach den Ereignissen vom 11. September 2001 wurden die Gesetze in Bezug auf die Verwaltung des Cyberspace in den USA schärfer und die staatlichen Kontrollen der Internetnutzer wurden umfassender. Am 24. Oktober 2001 verabschiedete die Bush-Regierung im Rahmen der Terrorismusbekämpfung ein Gesetz namens Patriot Bill, das die Kontrolle und Überwachung des Informationsaustauschs von Internetnutzern legalisierte und vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Jahr 2003 genehmigt und umgesetzt wurde. Dieses Gesetz wurde 2015 von Barack Obama um weitere 5 Jahre verlängert und ihm wurden das Abhörgesetz sowie das Gesetz für die Überwachung der Kommunikation von Internetnutzern und Telefongesprächen amerikanischer Staatsbürger hinzugefügt. Gemäß diesen Gesetzen können die Verantwortlichen der USA alle Kontakte und Internetinformationen von Bürgern sowie alle Telefonanrufe von Einzelpersonen aufzeichnen und kontrollieren. Gesetze für das Filtern des Internets werden in den USA hauptsächlich von den Bundesstaaten erlassen, obwohl Schulen und Bibliotheken überall die Regeln für den Schutz von Kindern im Cyberspace auf Staatsebene einhalten und definierte Filter implementieren müssen, um eine Lizenz zu erhalten. Viele soziale Einrichtungen versuchen auch, Kinder am Zugang zu pornografischen Inhalten, Gewalt und anderen schädlichen sozialen Themen zu hindern. Obwohl die USA sich für Internetfreiheit aussprechen, verbieten sie die sozialen Netzwerke ihrer Konkurrenzländer. Beispiele dafür sind die sozialen Netzwerke TikTok und WeChat von China. Während der Präsidentschaft von Donald Trump wurde die Verwendung dieser Apps in den USA aufgrund von Sicherheitsbedenken verboten. Einige Experten waren aber eher der Ansicht, dass dieses Verbot im Einklang mit Trumps Handelskrieg gegen China erlassen wurde. Amerikanische TikTok-Nutzer haben auf dieses Gesetz heftig reagiert und kürzlich hat US-Präsident Joe Biden das Verbot von TikTok und WeChat mit der Unterzeichnung eines Dekrets aufgehoben. Eine der Aktionen der USA im Bereich des Cyberspace-Managements während der Präsidentschaft von Donald Trump war auch die Schaffung eines sauberen Internets, die vom damaligen Außenminister Mike Pompeo im August 2020 gefordert wurde. Eines der Ziele dieses Konzepts war es, die Sammlung von Informationen amerikanischer Bürger sowie sensibler Informationen im Bereich der militärischen Errungenschaften und wissenschaftlichen Forschungen zum Coronavirus durch Länder wie China zu verhindern. Die Kontrolle und Filterung von Internetinhalten in Deutschland und die Filterung einiger Internetseiten basieren auf Bundesgesetzen und Gerichtsurteilen. Da Deutschlands Nachrichtendienststruktur jedoch praktisch der der USA untergeordnet ist, hat das Blockieren politischer Inhalte, insbesondere zu sensiblen politischen Themen wie der Holocaustleugnung, Priorität. Im Jahr 2009 hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur Beschränkung des Zugangs zum Internet erlassen. Der Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu Kinderpornografie im Internet zu begrenzen. Natürlich beschränkt sich die schwarze Liste der Webseiten in Deutschland nicht nur auf Kinderpornografie, sondern umfasst auch solche mit Bezug auf Holocaustleugnung, Rassismus und Hassreden. Das Bundeskriminalamt stellt diese Liste den Internet Service Providern ISPs zur Zugriffsbeschränkung zur Verfügung. Im Allgemeinen umfassen die Methoden zur Kontrolle und Überwachung des Cyberraums Fälle wie die Aufmerksamkeit für die Cybersicherheit und die Entwicklung der Infrastruktur des Cyberraums, die Nutzung der wirtschaftlichen Kapazität des Cyberraums, die Formulierung einer Cybersicherheitsstrategie und die Ausbildung von Elite-Polizeikräften zur Kontrolle der Inhalte, die Nutzung wissenschaftlicher Kapazitäten, um den Inhalt des Cyberspace zu kontrollieren, sowie die europäisch-internationale Cyberdiplomatie. Großbritannien schenkt der Überwachung des Cyberspace und der Filterung unangemessener Inhalte ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Das weltweit größte Internetkontrollzentrum, kurz GCHQ, Government Communications Headquarters, zu Deutsch Regierungskommunikationszentrale, befindet sich in Cheltenham. Dieses zentrale Hauptquartier der internationalen Überwachung und Spionage der britischen Regierung steht gleichzeitig in ständigem Informationsaustausch mit allen Geheimdiensten der Welt, insbesondere mit den amerikanischen. Das GCHQ ermöglicht es der britischen Regierung, den Zugang von Personen und Internet-Service-Providern, IPS, zum Internet intelligent zu kontrollieren. Gleichzeitig sind in diesem Land auch mehrere Internetbeobachtungsstellen, darunter die IWF, Internet Watch Foundation, in Cambridge, auf internationaler Ebene im Bereich der Cyberspace-Filterung aktiv, insbesondere in Bezug auf Kinderpornografie, Rassismus und Terrorangelegenheiten. Außerdem wird mit dem Content-Blocking-System im Clean-Feed-Stil der Zugang zu mehr als 90% der Hochgeschwindigkeits-Internetleitungen für solche Inhalte gesperrt und im Falle eines Missbrauchs werden die Privatleitungen gesperrt. Auf der Ebene der Europäischen Union hat Frankreich die strengste staatliche Überwachung des Cyberspace. Gemäß den 2009 verabschiedeten Gesetzen HADOPI, zu Deutsch Hohe Behörde für die Verbreitung von Werken und den Schutz von Internetrechten, und LOPSI wird Benutzern, die gegen die Regeln des virtuellen Raums verstoßen, der Zugriff darauf verweigert und zusätzlich zu einer langen Liste unmoralischer oder ideologischer Websites wird den Bürgern das Recht verweigert, bestimmte Begriffe in Suchmaschinen einzugeben. Auch ist das Internet in Schulen sehr begrenzt. Durch die Verabschiedung des LSQ-Gesetzes, Gesetz zur Sicherheit im Alltag, nach den Anschlägen vom 11. September im Jahr 2001, verpflichtete Frankreich alle Internetdienstanbieter in diesem Land, die Internetaktivitäten und E-Mail-Nachrichten ihrer Kinder mindestens ein Jahr lang zu speichern. Außerdem erlaubte dieses Gesetz den Richtern und der Polizei dieses Landes, die persönlichen Nachrichten von Benutzern zu untersuchen, um ein Verbrechen aufzudecken oder zu beweisen. Dieses Land hat fast 22 Millionen Internetnutzer, die ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Frankreich ist im Verhältnis zu seiner Bevölkerung eines der am meisten online geschalteten Länder der Welt. Die Internetgesetze in diesem Land umfassten hauptsächlich E-Commerce-Gesetze und die Achtung der Privatsphäre. Und seine Computerkriminalität hängt hauptsächlich mit Fragen der nationalen Sicherheit und wirtschaftlichen Schäden zusammen. Darüber hinaus wird das Filtern in den Schulen dieses Landes ernsthaft angewendet, indem Internetprovider IPS blockiert werden. Die Kontrolle und Filterung des virtuellen Raums und des Internets werden in Italien ebenfalls stark umgesetzt. Diese Einschränkungen verhindern, dass die breite Öffentlichkeit auf den Inhalt bestimmter Websites und sogar einiger Fernsehkanäle zugreifen kann. Die Internetfilterung in Italien wird hauptsächlich durch Regierungsanweisungen an Internetprovider adressiert. Italien hat beispielsweise 2006 ein Gesetz verabschiedet, das diesen Anbietern anordnet, die Websites von Glücksspielanbietern zu sperren, die keine nationale Lizenz haben. Provider oder Anbieter, die Inhalte von verbotenen Seiten verbreiten, nachdem sie eine Liste erhalten haben, die diese Seiten verbieten, müssen mit einer Geldstrafe von 30.000 bis 180.000 Euro pro Verstoß rechnen. In Italien wurde vor einigen Jahren ein Gesetz zur Sperrung von Facebook erlassen, nachdem eine Gruppe von Nutzern dieses sozialen Netzwerks Inhalte gegen den damaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi veröffentlicht hatte. Auch wurde eine der Folgen einer Fernsehserie über den Drogenkonsum im Parlament dieses Landes zensiert und an der Ausstrahlung gehindert. Die Kontrolle und Filterung des virtuellen Raums in Australien hat eine lange Geschichte und reicht bis ins Jahr 1994 zurück. In Australien basiert die Internetkontrolle auf Plänen, kriminelle Inhalte im Internet zu verbieten, und die Regierung dieses Landes beschränkt den Zugang zu bestimmten Seiten durch Internetdienstanbieter. In Übereinstimmung mit diesem Plan hat die australische Communications and Media Management Authority, Deutsch, australische Fernmelde- und Medienbehörde, eine schwarze Liste von Websites mit kriminellen Inhalten erstellt. Und die Seiten, die in dieser Liste enthalten sind, werden mit einer Geldstrafe von 11.000 US-Dollar pro Aktivitätstag belegt. 2008 wurde in Australien ein Gesetz für Cybersicherheit, Cyber Safety Plan, mit dem Titel Index zur Erhöhung der Internetsicherheit für Familien vorgeschlagen, welcher den bisherigen Plan der Internetfilterung unterstützen sollte. Aufgrund von Einwänden wurde er aber auf Eis gelegt. Australiens Gesetze im Bereich der Internetzensur wurden mit Titeln wie Australia's Great Firewall, Anti-Rabbit Firewall und so weiter bezeichnet, die als eine Reihe von staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen erwähnt werden können. Aber der wichtige Punkt hier sind die Bestimmungen im Zusammenhang mit dem 5. Anhang des Broadcasting Media Services Act von 1992, wonach die australische Kommunikations- und Medienregulierungsbehörde das Recht hat, einzugreifen und den Inhalt von Online-Filmen und Videos zu überprüfen, wenn eine Beschwerde im Bereich Internetinhalte eingereicht wird. Wie man somit feststellen kann, wird das Management des virtuellen Raums in den westlichen Ländern auf gesetzliche und spezifische Weise umgesetzt. Außer der Beschränkung des Zugangs zu unmoralischen Inhalten und Gesetzen zum Schutz für Kinder und Minderjährige haben westliche Regierungen strenge Gesetze erlassen, um den Cyberraum ihrer Länder zu schützen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.